Willkommen zurück zur Erde 5.0 Perspektivwechsel Podcast. Heute traditionell mit den großen Tops und Flops der Woche, nicht der Woche, des Jahres, nämlich mit dem großen Jahresrückblick 2021 und auch wie immer mit Karl-Heinz Land. Grüß dich Karl-Heinz und schönen guten Morgen nach Hennef.
Ja, guten Morgen Roland.
2021 war ja wieder mal ein ausgesprochen ereignisreiches Jahr. Und wir fangen aber erstmal traditionell an mit den Themen des Tages. Schieß mal los, was beschäftigt dich denn heute, bevor wir auf den Rückblick kommen?
Ja, also es ist natürlich wie immer, Corona hat uns sehr oft beschäftigt. Es gibt gute Nachrichten. Herr Drosten und Herr Streeck, die Virologen, da wächst der Optimismus. Das Omikron-Virus verläuft wohl milder. Das sprechen viele Zahlen dafür, gerade das, was jetzt in Südafrika passiert ist. Dennoch ist man ein bisschen besorgt über die Lage, dass sich das Virus scheinbar sehr viel schneller verbreitet. Dies gefährdet vor allen Dingen die kritische Infrastruktur, also Thema Krankenhäuser, Personal bei der Polizei, in der Feuerwehr. Selbst Flüge und Züge fallen wegen Krankenstandes aus und man ist da echt besorgt. Umso erschreckender finde ich die Bewegung der sogenannten Spaziergänger. Gestern hier im kleinen Hennef, wir sitzen im Restaurant, gucken raus und da laufen wirklich, ich schätze mal 50, 60 solche Spaziergänger mit Laternchen durch die Gegend. Ja. Viele gehen ja friedlich demonstrieren, so war es auch hier. Aber leider gibt's auch immer wieder echte Randale in Bautzen, in München, in Mannheim letzte Woche. Ich sag, Leute, also bitte. Mir fällt dazu immer wieder nur der Spruch ein, lieber Gott, schmeiß Hirn vom Himmel, ja? Was denkt ihr euch denn als Spaziergänger? Glaubt ihr, dass die ganze Welt sich wirklich verbunden hat? Also selbst der Präsident von China, der amerikanische Präsident und Mr. Putin, die spielen das Spiel dann alle mit, weil man sich hinter den Kulissen einig ist. Leute,
so ein Quatsch.
In Deutschland sind 111.323.000 Tote bisher zu beklagen.
Eine Menge,
In Russland sind allein im November 87.000 Menschen an Corona gestorben. 87.000.
Hammer, Hammer.
Naja, und Russland, gestern haben Herr Putin und Joe Biden, der amerikanische Präsident, miteinander telefoniert. Putin hat nachher gesagt, er sei sehr zufrieden mit dem Gespräch. Herr Biden war da deutlich zurückhaltender. Es ging vermutlich die meiste Zeit um die Ukraine und die Krise dort. Hoffen wir das Beste. Ich sag immer, wer noch telefoniert, der schießt noch nicht.
Ja? Genau. Ja, wer miteinander redet, der macht noch keinen Krieg miteinander.
Ja, und das ist, glaube ich, das sind die guten Nachrichten. Und ich kann nur sagen, bitte, liebe Spaziergänger, also es ist so peinlich. Ich kann es gar nicht beschreiben. Ich wollte vor Scham fast weggucken.
Ja. Nochmal ganz kurz zu den sogenannten Spaziergängern. Was ich aber auch interessant finde, ist, dass dieser, sagen wir mal, diese Miniatur, an diese Fraktion an Menschen so viel Aufmerksamkeit auch bekommen. Also es scheint ja so medial, also wir haben irgendwie 10% radikale Impfverweigerer oder können sich nicht impfen, da wollen sie nicht, aus irgendwelchen Gründen, aus Glaubensgründen vielleicht sogar auch in gewisser Weise, nur sie scheinen 50% der medialen Aufmerksamkeit zu bekommen. Insofern machen wir mal einen Haken dran.
Ja, genau.
Hirn vom Himmel ist immer gut.
Und Roland, es gibt so viel Wichtigeres, wenn wir über den Jahresrückblick mal nachdenken. Also 2021 war sicher ein anstrengendes Jahr. Viele hatten wieder Angst, viele hatten wahrscheinlich Angst vor dem Virus. Auch weiter um ihre Existenzen. Übrigens, als wir unseren Jahresrückblick 2020 gemacht haben, die Folge 27 vom 2. Januar begann mit Covid-19 war ein besonderes Jahr. 2020 war ein besonderes Jahr.
Ja,
Covid-19 hatte uns fest im Griff und die Überschrift war Angst vor dem Virus, Angst um Existenzen.
Richtig.
Vieles davon ist geblieben.
Leider immer noch, ja.
Aber es gab auch ein paar tolle Entwicklungen. Erstens, Trump ist weg, ja. Ich hoffe ja für immer, werden wir dann sehen, ja. Wir haben eine neue Bundesregierung, die Ampel, und da stehen so Dinge wie Lust auf Neues. Ich finde, die Jungs und Damen und Herren, muss man ja sagen, machen sich ganz gut, ne? Olaf Scholz als neuer Bundeskanzler, Robert Habeck als Wirtschaftsminister und Vizekanzler, die Annalena Baerbock als Außenministerin. Da war ich so ein bisschen, dachte ich, ob die das hinkriegt. Die schlägt sich aber ganz gut, ja.
Ja,
und
ja, ja.
Christian Lindner als Finanzminister, was er bisher gemacht hat, ich sag Respekt. Also ich finde, dieses Lust auf Neues zeigt, man glaubt auch wirklich an die Themen, die man vorher propagiert haben. Ne, wenn da jetzt nicht dieses böse, böse Coronavirus noch wäre. Ne?
Naja, die haben ja, ich glaube, neben dem Coronavirus, glaube ich, eines der wichtigsten oder größten Herausforderungen ist das Thema Energie. Kommen wir später auch noch drauf, eine Inflation. Ja. Und sag mal, die ja lange im Vorfeld geplanten Abschaltungen von Atomkraftwerken, von Kohlekraftwerken. Das wird keine einfache Sache. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie gut, wie schnell und wie dynamisch man das in den Griff bekommt. Also die haben natürlich neben der Pandemie vor allem das Thema ja saubere Energien, CO2-Neutralität, diese wirklich Nachhaltigkeit, also das, was alle die ganze Zeit auch ja geprägt haben im Wahlkampf. Da geht es jetzt um die Umsetzung und klar, finanzieren kann man immer alles irgendwie, aber es muss auch gemacht werden. Und da bin ich mal sehr gespannt, wenn wir in 5 Jahren mal gucken, was haben wir denn umsetzen können? Ne?
Ja.
Wir alle.
Ja. Also da bin ich ja bei dir. Wir haben ja häufiger auch schon drüber gesprochen. Wir hatten tolle Gäste zu den Themen. Denk mal an Wolfgang Maus zum Thema Energie E-Fuels. Wir hatten den Dr. Klaus Rademacher letztes Jahr zum Thema alternative, ganzheitliche Betrachtung. Und ich sage ja immer, Mobilität und günstige Energie sind Voraussetzung für Wohlstand. Nicht nur bei uns, sondern überall. Und wir hatten ja in Glasgow den Klimagipfel, der ja minder mittelgut ausgegangen ist. Man hat sich auf vieles geeinigt, einiges wurde auch weggenommen. Aber es wird überall erkannt, dass wir was tun müssen. Also, dass der menschengemachte Klimawandel real ist. Ich glaube, 99% aller Wissenschaftler sagen das und inzwischen sogar ein Großteil der führenden Nationen, ne? Inklusive China, auch wenn China und Indien sich natürlich immer noch ein bisschen wehren, weil die sagen, ohne Kohle können wir gar nicht finanzieren günstige Energie. Übrigens, das war bei uns im 18. und 19. Jahrhundert auch so. Ne? Wir haben nämlich auch die Kohle, die günstige Energie genommen
natürlich,
und damit das ganze CO2 emittiert. Ne?
Aber gucken wir doch nochmal auf den Januar. Also was war denn im Januar deine Lieblingsfolge? Ich habe nämlich eine.
Also, im Januar hatten wir ja ein paar spannende Gäste. Das eine war der Stefan Grünewald und der hat über die Corona-Korrosion gesprochen. Im Januar sind aber auch ein paar Dinge passiert, die echt bedrückend waren. Ich erinnere an den 6. Januar, als in den USA das Kapitol gestürmt wurde.
Das ist auch schon wieder ein Jahr her, ne?
Ja, und ich glaube, am 20. Januar haben wir eine Session gemacht. Das Monster ist weg, ja? Also sprich, Tatsache ist, Herr Biden wurde zum Präsidenten gewählt, die Inauguration fand offiziell statt und Trump war endlich weg. So, das waren meine Highlights im Januar sozusagen.
Ja, ja. Naja, was meine Lieblingsfolge ist, ist tatsächlich die mit Stefan Grünewald, die Nummer 29, der also den soziologischen, psychologischen Blick auf unsere Gesellschaft gerichtet hat quasi diese, was er sagt, Corona-Korrosion, hat er das genannt, kann ich nur also als Tipp nochmal geben, ist immer noch hochaktuell.
Absolut.
Gerade was das Thema Zuhause bleiben, Zuhause arbeiten und die Kinder. Ich merke es selbst an mir, ich war gestern in einem größeren Supermarkt, um noch ein paar Einkäufe zu machen für hier heute Silvesterabend, heute Abend. Und ich muss sagen, ich habe schon fast eine Psychose, mit vielen Menschen in so eng in einem großen Raum zu sein und Gedränge. Also und dann muss man da noch, sucht man irgendwie Mascarpone im Regal. Ja. Man ist jetzt irgendwie 2 Jahre gewohnt, man gibt einen und drückt auf die Stückzahl und auf Bestellen und am nächsten Tag ist nichts vor der Tür. Also das ist wirklich, das hat schon was mit einem gemacht. Also Corona-Korrosion aus dem Januar, interessante Sache. Und was natürlich auch interessant ist, und das merken wir natürlich auch, Deutschland hat ja eine ewige, also mindestens 10-jährige Wachstumsphase hingelegt, was das BIP angeht. Und da hat sich im Januar letzten Jahres schon gezeigt, dass das doch erheblich sinkt und erheblich sank. Und jetzt sind wir mal gespannt, wann und wie wir da wieder hochkommen. Aber das sind natürlich schon Situationen, kann man sagen, das hat zu tun mit der Pandemie. Vielleicht hat es aber auch mit einer Menge von Faktoren zu tun, die wir ja auch schon oft diskutiert haben. Also Nachlässigkeit, was Digitalisierung angeht, die Infrastruktur angeht und all diese Dinge. Und diese mangelnde, sagen wir mal, Anpassungsbereitschaft und Anpassungsfähigkeit und dieses Aussitzen. Aber gut, dafür haben wir jetzt eine neue Bundesregierung. Na, genau, und dann war auch schon Februar.
Ja, im Februar, Nawalny, der russische Dissident, ist in eine Strafkolonie gekommen, ist ja wieder zurückgegangen, nachdem man ihn versucht hatte zu ermorden. Trump, das Impeachment, also man hat es abgelehnt, ihn quasi zu verklagen, natürlich mithilfe der Republikaner. Und wir hatten diese Korruptionsaffäre im Bundestag. Gleichzeitig hatten wir im Februar aber auch wirklich 3 tolle Sessions. Also wenn ich nur dran denke, wir hatten die Johanna Reich, eine Künstlerin, mit der wir über die bildende Kunst im digitalen Zeitalter gesprochen haben. Einfach mal wieder ein Perspektivwechsel, weg von Corona und von allem. Es ging wirklich um Kunst. Und Johanna ist eine bemerkenswerte junge Künstlerin. Dann hatten wir den Achim Berg, den BDI-Präsidenten, den Präsidenten der Bitkom, wir hatten Kai Diekmann, den ehemaligen Bild-Chef, und der so über das Lebendige ist immer analog gesprochen hat. Also da waren schon ein paar sehr schöne Themen dabei.
Und er sich selbst, dann haben wir ihn gefragt, ja, welche Rolle hast du denn bei deiner aktuellen neuen Firma, die mitgegründet, Story Machine, meinte er, ist Hausmeister. Also Hausmeister at Story Machine, Kai Diekmann, kann man auch nochmal gut reinhören. Und was für mich der beeindruckendste war, muss ich aber ehrlich sagen, war der Jörg Haas. Corona-Hilfen Super-GAU, wo wir auch viel gelernt haben, wie man denn als Unternehmer, der eine Gruppe hat, der eine Holding hat, die unter anderem mit Gastronomie, mit Hotellerie zu tun hat, wie der da kämpfen musste und wie viele zig Millionen da jeden Monat über die Wupper gegangen sind. Also das für jemanden, der Geschäftsführer ist, der selbstständig ist, kann ich die Nummer 35, die Folge 35 empfehlen. Ja. Da bleibt einem echt die Spucke weg. Aber muss auch sagen, wie er das wirklich mit einer stoischen, das ist nicht Gelassenheit, aber doch mit einem stoischen Fleiß und einer Gegenhaltung das organisiert hat und da keinen Stein auf dem anderen gelassen hat, dagegen anzukämpfen oder damit weiterzukommen trotzdem, ist wirklich größter Respekt, muss ich sagen.
Absolut, absolut. Und ich muss sagen, Jörg, ich kenne ja jetzt schon seit vielen Jahren als Unternehmer, der ja wirklich als Hotelier, als Restaurantbetreiber wirklich sowas von gelitten hat unter der Pandemie, also wirtschaftlich, und trotzdem nie aufgegeben hat und auch noch viele junge Startups unterstützt. Also das ist schon wirklich bemerkenswert. Respekt da auch nochmal an Jörg. Sind wir auch schon im März, ne?
Genau, noch eine ganz kurze, eine Meldung, die ich noch gesehen habe im Februar bei Destatis. Wir haben ja auch schon des Öfteren gesprochen, einmal einerseits Überbevölkerung, andererseits auch, dass unsere, die Bevölkerungsstruktur mehr oder weniger auf dem Kopf steht. Es gibt zu viele Alte, zu wenig Junge. Und jetzt haben wir eine Übersterblichkeit in Deutschland. Also wir machen sowieso zu wenig Babys und jetzt sterben quasi Menschen, mehr Menschen Menschen als quasi Nachkommen. Natürlich pandemiegetrieben. Ich weiß nicht, ob das quasi ein Scherz ist von irgendeiner göttlichen Gestalt. Die sagt, Moment mal, ihr seid eh zu viele auf dieser Erde. Ja. Jetzt versehen wir euch mal mit so einer Pandemie. Das war also auch natürlich so ein bisschen alarmierendes Signal, dass wir eine Übersterblichkeit haben.
Aber ja, vor allen Dingen, Roland, das ist insofern bemerkenswert. Ich komme nachher auch noch auf eine besondere Filmempfehlung ganz zum Schluss von einer Sendung, die ich dieser Tage gesehen habe, die, glaube ich, jeder mal anschauen sollte. Da ging es um Flüchtlinge, Migration. Ja. Es ist bewiesen, dass wir in Deutschland in den nächsten Jahren pro Jahr zwischen 200 und 400.000 Migranten benötigen.
Ja, natürlich,
also Einwanderer.
Natürlich.
Weil wir sonst unser Sozialgefüge an die Pflege, an die Küchen, an die Restaurants, aber auch Ärzte und so weiter gar nicht mehr leisten können werden, weil wir überaltern, ja, komplett überaltern in Deutschland.
Haben wir auch schon mehrfach angesprochen, wir haben überhaupt gar keine Alternative, ein Einwanderungsland, ein ganz bewusstes Einwanderungsland mit einem bewussten funktionierenden Einwanderungsstrategie und Gesetzen auch zu werden, weil ansonsten, also, jetzt kommen wir nicht sehr viel weiter.
Genau, genau. Aber dazu nachher nochmal meinen Filmtipp, ne?
Und im März gab es ja, ach Gott, oh Gott. Im März, da kam ja auch eine Sache, wo man sich denkt, das kann doch eigentlich gar nicht passieren. Schieß mal los. Ein Stau im Suezkanal.
Genau. Die Ever Given hat sich quergelegt, dieses große, monströse Schiff, und hat damit den Seeweg quasi zwischen Asien und Europa verstopft. Mehrere hundert Schiffe standen dann da, mehrere Millionen Container. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass Lieferketten komplett zusammengebrochen sind, ne? Mr. Biden hatte seinen ersten Erfolg und in Köln hatten wir auch heftigste Kritik wegen des Missbrauchsgutachten der Kirche in Köln.
Ja.
Und da ist dann Herr Wölki besonders in die Schlagzeilen geraten. Ne? Aber und wir wiederum hatten ein paar tolle Gäste in dem Monat.
Ja, auch da. Wer ist deine Lieblingsfolge im März? Ich habe schon eine.
Ja, also ich bin da immer hin und her gerissen. Im März, wir hatten den Carsten von Bruch, der ehemalige Bosch-Mitarbeiter, der entlassen worden ist, der mir sehr gut gefallen hat.
Ja,
Dann hatten wir aber auch den Dr. Hubertus Zilkens, ein guter Freund, ein promovierter Theologe. Und der hat gesagt, beraten, bewegen und begeistern. Ja, also diese drei Bs sozusagen, ne? Statt aha, mal was ganz anderes. Und das fand ich sehr spritzig, sehr witzig. Und das waren so meine beiden Lieblingsfolgen im März.
Also bei mir muss ich sagen, ist richtig eine Lampe sinngemäß über meinem Kopf so aufgegangen, hat aufgeleuchtet mit unserem Gespräch mit dem Wolfgang Maus zum Thema E-Fuels, also die Folge 38, die hatte den Titel Tesla als Retter der Automobilwirtschaft, wo ich ganz ehrlich zum ersten Mal wirklich verstanden habe, auch nach den Gesetzen der Physik und mit allem, was geht, warum E-Mobilität nicht, sagen wir, den Mobilitätsstatus quo, den wir jetzt haben, ersetzen wird und ersetzen kann.
Auf gar
geht
keinen.
Gar nicht energetisch gesehen und physikalisch. Ja. Und da haben wir viel über E-Fuels gesprochen und jetzt wissen wir auch, dass unter anderem Porsche natürlich auch eigene E-Fuel-Fabriken auch schon bauen. Also da finde ich das immer noch sehr, sehr erstaunlich, aber das hatte Wolfgang Maus ja auch so ein bisschen andeutungsweise erklärt, warum man sich letztlich auch europaweit auf dieses Thema E-Mobilität gestürzt hat, als sei das Allheilmittel. Mhm. Sehr empfehlenswerte Folge.
Ja, absolut. Fand ich auch. Der Wolfgang ist auch wirklich ein Kämpfer für diese Ethanol-Methanol-Geschichten, wo wir quasi aus der Luft das CO2 binden und das über Photosynthese, Elektrosynthese dann quasi zu Ethanol und Methanol machen, als wirklich gute Alternative zu dem. Da muss ich aber auch wieder sagen, wenn du dir anguckst, was unser neuer neuer Minister für Verkehr und Digitales macht, der Volker Wissing, der ja sagt, wir wollen ergebnisoffen sein, technologieoffen. Also man will nicht einseitig die Elektromobilität pushen, sondern man will auch Alternativen wie Wasserstoff, aber eben auch Ethanol, Methanol pushen. Und das finde ich sehr vernünftig. Das macht mir auch Hoffnung, dass wir da was wirklich in den Griff kriegen. Ja.
Ich hatte noch eine Schlagzeile gefunden aus dem März, auch von Destatis. Da ging es um das Thema Armutsrisiken und dass letztlich die Erkenntnis ist, dass in den letzten 20 Jahren das Armutsrisiko um 44% gestiegen ist und hat sich damit mehr als verdoppelt. Ja. Das muss man auch mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn man von der Spaltung der Gesellschaft spricht. Das hat ja verschiedenste Gründe. Wenn die Menschen mit dem Rücken an der Wand stehen und die Sozialsysteme irgendwann versagen oder kollabieren, dann ist es natürlich auch nicht gut für den sozialen Frieden. Also das sollte man vielleicht auch nochmal. Aber wir haben ja eine sozialdemokratisch liberale grüne Regierung. Ich bin überzeugt davon, dass die da auch dazu was einfällt.
Naja, und dann sind wir auch schon im April, Roland. Mhm. Und im April fand ich besonders eine Sache bemerkenswert. Und zwar hat das Bundesverfassungsgericht den Klimaschutz gestärkt.
Das war der Knaller.
Es gab ein Urteil in Karlsruhe. Und wörtlich hieß es dort, Klimaskeptiker haben keinen Raum mehr. Das Bundesverfassungsgericht sagt, wir müssen die Freiheit künftiger Generationen schützen. Die wird zu stark eingeschränkt, wenn wir quasi so weitermachen wie bisher. Und das ist dieses Urteil hat weitreichende Auswirkungen. Und, glaube ich, wird auch die nächsten Jahre und hoffentlich dann auch Jahrzehnte weltweit für Furore sorgen, weil sich viele Dinge in der Politik ändern werden und auch ändern müssen. Und das fand ich besonders bemerkenswert.
Das ist natürlich wirklich wegweisend und auch echt, wahrscheinlich geht's auch nur so. Und wir werden letztlich auch Photovoltaik auf alle Dächer und andere Maßnahmen nur erreichen, indem wir die politischen Rahmenbedingungen auch sicherlich auf Basis solcher Entscheidungen einfach gesetzt werden und dann werden auch alle mitziehen, ob sie es wollen oder nicht, ja.
Genau.
Aber nur so kommen wir da voran. Ja, ja. In April letztlich, da muss man sich mal überlegen, vor Ostern lag die 7-Tage-Inzidenz noch über dem Wert von 100. Da träumen wir ja heute von. Ja, das war damals schon hoch und Alarm. Mhm. Die Menschen konnten kaum in den Osterurlaub fahren, hofften natürlich auf die Sommerferien und haben sich schon natürlich gedanklich darauf vorbereitet, dass sie das nicht im Hotel, sondern wahrscheinlich auf einem Campingplatz oder in der Natur machen. Ergo, Campingboom. die Buchungen der Hotels sind natürlich immerhin noch maximal auf 60-70% des Vorjahresniveaus gekommen.
Ja.
Aber das sehen wir natürlich auch auf den Straßen, auf den Autobahnen. Camper und Campinganhänger sind da also groß in Mode gewesen. Bist du denn ein Campingfreund? Ich glaube, ich kenne die Antwort, aber ich glaube, das sind wir relativ ähnlich
gestrickt. Ich muss lachen. Ich bin wirklich, ich glaube, 2-3 Mal in meinem Leben campen gewesen. Ich erinnere mich da an einen Urlaub. Ich war, glaube ich, gerade 18 oder so. Und dann sind wir mit so einem Tremper-Monatsticket nach Griechenland, unten auf Peloponnes. Und da sind wir angekommen, ich vergesse das nie, Lutras Kelini hieß der Ort, ne? Also im Nirvana, im Nirgendwo. Und da war aber ein wunderschöner Campingplatz, den könnte ich heute wahrscheinlich noch empfehlen. Aber wir hatten halt zu dritt so ein kleines Zelt, einen Meter hoch oder so, ne? Und das Schlimmste fand ich morgens das Frühstücken, ja. Du hattest dann irgendwas und du hocktest auf dem Boden, ja, das konnte ich noch nie besonders gut. Die Ameisen liefen dir über die Beine und die Marmelade. Es war sehr schön. Und also ich kann sagen, wir hatten dann sehr nette Nachbarn, die hatten ein Wohnmobil und die hatten Stühle. Dann haben wir es nachher immer so gemacht, dann haben wir gewartet, bis die fertig waren mit Frühstücken und die liehen uns dann ihre Stühle und ihren Tisch, dann durften wir, weil, also ehrlich, das war nicht für mich, ne? Das war, vielleicht war es auch Extremcamping, ja, weißt du, nur mit dem, was du im Rucksack hattest und halt dann im Zelt, ne? Und auch wenn der Urlaub sonst sehr schön war, aber das war, nee, also habe ich danach nie mehr so richtig gemacht.
Also ich bin auch geheilt. Also wir sind als Kinder auch regelmäßig meistens nach Dänemark, irgendwie Nordsee, Ostsee. Und ich bin da auch so auch geheilt. Also ich erinnere mich an Urlaube auch mit weggewehten, nassen, alles ist nass. Dann kamen Stürme, dann kam Regen. Also da denke ich mir, da brauche ich im Sommer auch nicht da hochfahren. Ja. Und dann möchte ich aber auch nicht irgendwie, dass alles nass ist. Und dann ist noch der Kocher, der Campingkocher hat gestreikt. Nee. Also ich habe dann auch ähnlich wie also. Du mit 18, erster Urlaub, erstes eigene Auto irgendwie durch die Gegend gefahren nach Südfrankreich, aber seitdem, nee.
Ja.
Also alle denen natürlich, die Glück hatten, sich noch so ein Wohnmobil zu ergattern, aber ich denke, wir finden auch andere Alternativen. Welches waren denn im April so deine Lieblingsfolgen?
Wollte ich gerade drauf kommen. Wir hatten eine sehr schöne Session, also wir hatten wieder mehrere tolle Sessions, aber mir ist besonders im Kopf geblieben die Session 042 Afrika First mit Daniel Schönewitz, diesem Wirtschaftsjournalisten, der gemeinsam mit dem Industriellen Martin Schöller ein Buch geschrieben hat, was wir tun können und dass letztendlich, wenn wir Afrika helfen, wir uns selber helfen. Ne? Thema Migration, Flüchtlinge, Schule, Bildung und so weiter. Das hat mir besonders gut gefallen, hat mich auch tief bewegt und beeindruckt, was der Herr Schönewitz da zu sagen hat. Also das war meine Top-Session im April.
Da kann ich mich nur anschließen. Dann hatten wir noch die Folge 43, Handwerk hat goldenen Boden mit der Nicole Dunker von Handwerk Connected. Die fand ich eigentlich auch sehr sympathisch. Die ist auch sehr gut angekommen, die Folge, muss ich sagen. Wo es um das Thema ging, wie kann denn die Digitalisierung im Handwerk vonstatten gehen, die ja momentan kein Problem haben, Aufträge zu bekommen oder Geld zu verdienen, sondern die eher ein Problem haben, wie kann man denn besser, schneller Personal bekommen oder Kapazitäten ausgleichen mit Kolleginnen und Kollegen, die so eine Art Social Network für Handwerker mit Handwerk Connected gegründet haben. Super Idee. Und die auch sich dieses Jahr sehr, sehr gut entwickelt haben, muss ich sagen.
Absolut. Und gerade jetzt unter der Pandemie, die Handwerker verstehen, was diese Plattform für sie tun kann. Bessere Auslastung, höhere Produktivität, mehr Aufträge anzunehmen. Also ich muss sagen, und mit Handwerk Connected, die sind da gut unterwegs. Aber wir hatten dann im Mai auch noch wirklich drei bemerkenswerte Teilnehmer in unserem Podcast. Das eine war der Professor Dr. Uwe Schneidewind, der ehemalige Chef des Wuppertaler Klimainstituts, der mit uns über Smart Cities gesprochen hat, weil er ist ja jetzt der Oberbürgermeister von Wuppertal. Und das fand ich ein tolles Gespräch mit ihm, weil er natürlich tief grün ist sozusagen, weil er sagt, ich will natürlich jetzt beweisen, was ich früher im Wuppertal Klimainstitut theoretisch gemacht habe, jetzt wollen wir es in die Praxis umsetzen. Und das fand ich bemerkenswert. Und dann, ich weiß nicht, wie dir das ging, ich war total bewegt von unserer Folge 45.
Ja, ja.
Resilienz ist die wahre Stärke. Der sagt, in vielleicht alle, das war der junge Mann, der bei Wetten, dass so schlimm verunglückt ist und seitdem querschnittsgelähmt ist, als er versucht hat, über die Autos da zu springen.
Ja,
wie der Samuel quasi sein Leben danach gestaltet hat, dann Schauspieler geworden ist, quasi körperlos, fast wie er selber sagt, ne? Und heute tatsächlich am Theater beschäftigt ist. Also muss ich sagen, hat mich tief bewegt. Und übrigens, er hat ein wunderschönes Kinderbuch gemacht, das seine Geschichte quasi nochmal in das Stofftierland bringt. Ein wunderschönes Geschenk für Kinder, toll illustriert. Also ich muss sagen, der Samuel, bei der Session hätte man manchmal fast am liebsten geweint, aber man hätte auch lachen können, weil es einfach
also
so
also ich hatte
toll.
Da durchgehend Goosebumps, also mir haben sich die Nackenhaare aufgestellt. Und das ist eine Folge, ich denke auch für alle, die, wie wir alle, ja, leiden auch unter Corona, die schwierige Zeiten hatten. Hört euch das mal an. Also das Leben wirft einem immer Steine in den Weg. Die kommen, die Probleme kommen von ganz von alleine, hat ein großer Philosoph mal gesagt. Die muss man sich nicht rein, die muss man sich nicht selbst schaffen. Aber ja, dranbleiben, umorientieren, Resilienz so als Schlagwort. Und da ist Samuel Koch wirklich ein Muster, also nicht Musterbeispiel, also ein unglaubliches Vorbild, kann man einfach nur sagen.
Ja.
Hört euch das mal an und dann habt ihr wieder Energie, auch die nächsten Hindernisse oder auch meinetwegen dunklen Wochen des Januars und Februars gut durchzustehen.
Was so die Presse angeht, relativ dünn gesät. Ganz ehrlich, nichts, was mich jetzt wirklich bewegt hätte. Die Politiker haben sich ein bisschen die Dinger um die Ohren gehauen, aber ne, da ging es noch drum, wer wird Kanzlerkandidat und wer wird aufgestellt und so weiter. Naja, aber wir hatten dann trotzdem noch weitere zwei wirklich bemerkenswerte Sessions. Mit dem Dr. Patrick Adenauer, dem Chef von Bauwens, der Urenkel unseres ersten deutschen Bundeskanzlers.
Richtig.
Kanzlers. Und der hat was erzählt, auch wieder Thema Klimaschutz durch Intelligenz und Innovation. Der baut ja und er hat uns erklärt, was man alles machen kann. 40% der CO2-Emissionen weltweit entstehen beim Bauen, viel durch Beton. Ja, und wie er durch andere Technologien das machen will, das fand ich extrem spannend. Und die Folge 47, die Folge davor, wo der Hannes Ammetsreiter, der CEO von Vodafone in Deutschland, der hat gesprochen zu einem ähnlichen Thema, nämlich Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit, wie man das vereinen kann. Und das fand ich auch toll. Das ist, der hat auch so ein paar Sachen gesagt, wer schnell gewinnt, wer schneller ist, gewinnt öfter. Ne? Und fand ich ein tolles Gespräch, ne?
Richtig. Also das fand ich auch sehr interessant. Also wie stark das Thema Nachhaltigkeit schon wirklich in der DNA von so einem Konzern wie Vodafone verankert ist, dass die sagen, ja, geht nicht mehr ohne. Also die Wettbewerbsfähigkeit ist letztlich Nachhaltigkeit ist Teil der Wettbewerbsfähigkeit in der Zukunft. Und das fand ich sehr beeindruckend, dass bei so einem großen Konzern schon so gelebt zu hören und zu spüren und auch, was er erzählt hat über Arbeitszeiten, Arbeitsmodelle, Hybrid-Arbeitsplätze, Homeoffice und all diese Dinge. Also das ist auch ein interessanter Podcast, wer mal ja so einen Einblick von so einem großen CEO, von einem großen Konzern mal nochmal bekommen möchte, wo es nicht nur Blabla und um Politik geht und um Marketing geht, sondern wo man wirklich viel lernen kann, was die schon alles machen. Das fand ich in der Tat beeindruckend. Absolut. Ja, und ansonsten war im Mai natürlich etwas zu spüren, was wir alle kennen, wenn wir zwar vor allem, wenn wir an der Tankstelle vorbeifahren oder dort auch tanken, da hat man zum ersten Mal gemerkt, aha, CO2-Bepreisung ist seit Januar letzten Jahres in Kraft. Ja, das führte erst mal bunt zu 20-25% höheren Spritpreisen, was natürlich schmerzhaft ist, denke ich, für uns alle. Ja. Das sehen wir bei Strom und Gas jetzt auch schon auf uns zukommen. Da bin ich echt mal gespannt, wie das sich so weiterentwickelt. Das Statistische Bundesamt hatte geschrieben, dass also viele Menschen, selbst wenn sie nur kurze Arbeitswege haben, von unter 5 Kilometern immer noch überwiegend zu 70% fast mit dem Auto fahren. Da müssen wir mal gucken. Ne? Also ich glaube, das wird sich ändern. Wir bei uns ist es ja auch so, also wir müssen jeden Tag die Kinder in die Schule fahren und überlegen jetzt auch nicht mehr, sag mal, das große Auto mit den vielen Zylindern zu nehmen, sondern eher vielleicht ein kleineres Auto mit weniger Zylindern. Ja? Oder im Frühling, im Sommer dann tatsächlich auch mit dem Fahrrad zu fahren, sobald die Kinder groß und stark genug sind. Vielleicht ist dann doch, sagen wir mal, ja, der Preispunkt auch ein guter Hebel, das Klima zu retten, wenn es einfach zu teuer wird.
Ja, und übrigens im Januar diesen Jahres werden ja die Spritpreise wieder leicht angehoben, weil der CO2-Preis nach oben geht, noch von 25 auf 30 Euro die Tonne. Immer noch nicht angemessen, aber es geht in die richtige Richtung. Und im Mai war ja eine Headline, die steigenden Kraftstoffpreise, was natürlich für die Berufspendler besonders blöd ist, wobei man muss ja immer sagen, da viele ja gar nicht pendeln im Moment, weil immer noch viele mit Homeoffice beschäftigt sind, ist es vielleicht dann auch noch einigermaßen okay, also so, dass man es handeln kann. Ne?
Ja.
Ja, und dann kam im Juni eine Pressemitteilung, Roland, nach 10 Jahren erstmals kein Bevölkerungswachstum in Deutschland. Da haben wir wieder dieses Thema, ne?
Klar,
wir überaltern, genau. Wir werden zu alt, ne? Die Einwohnerzahl 83,2 Millionen waren es zum Ende 2020. Und eben kein Wachstum und auch eine gesunkene Nettowachstum durch fehlende Migration sozusagen, ne?
Richtig. Also das ist im Prinzip nochmal eine Doppelmeldung zu dem, was wir eben schon auch hatten. Ja. Also wir werden mehr nicht deutsche Menschen sehen im Arbeitsleben und das ist auch gut so.
Ja,
und
ja,
auf der Straße und in der Gesellschaft.
Was war denn deine Lieblingsfolge im Juni?
Ich gucke mal kurz. Wir hatten den Mirko Lange.
Genau.
Da haben wir über Rage Media und über quasi Ereignisökonomie gesprochen, was ja drastische Folgen hat. Das erleben wir ja tagtäglich, auch im Kontext mit Corona. Ich würde sagen, das war für mich so die wichtigste und interessanteste Folge. Also die Folge 49 mit Mirko Lange von Skompler, ein absoluter Medien- und Kommunikationsprofi vor allem.
Ja.
Redet gerne viel und gut und ist ein schneller Kopf. Also kann man wirklich auch empfehlen, wer sich also ja über die Zukunft oder die Frage, wie können wir denn diese Rage-Economy überwinden?
Ja, absolut. Aber man muss auch sagen, wir hatten danach noch ein sehr gutes Gespräch mit einem alten Freund von mir, dem Oliver Kerl. Der ist Politiker im Landtag, Kölner Unternehmer, hat ein paar Läden, Geschäfte hier, so S-Oliver-Läden. Und der sagt, wie schön, dass auch Unternehmer in der Politik sind. Das habe ich verstanden, weil wir haben ja sehr viele Beamte im Deutschen Bundestag, der übrigens so groß ist wie außer China kein Parlament, ja. Und er sagt, wir brauchen in NRW Dynamik statt Blockade und Stau. Und das fand ich gut. Also
ja,
das sind so Unternehmer, die auch einen neuen Schwung reinbringen, wie beispielsweise auch der Manuel Höferlin, der in der FDP ist im Bundestag und der jetzt im Ausschuss ist, im Deutschen Bundestag für die digitale Agenda. Also wir haben jetzt einen eigenen Ausschuss und er hat den Vorsitz und der ist selber auch wieder ein Unternehmer. Und ich glaube, dass die Unternehmer einfach ein anderes Verständnis und ein anderes Bewusstsein für die Chancen der Digitalisierung haben. Und deshalb finde ich das so gut, wenn solche Leute wie der Oliver oder der Manuel, und egal, ob die jetzt aus der CDU oder FDP kommen, das ist mir wirklich vollkommen wurscht, Hauptsache es passiert. Und deshalb gefiel mir die Folge 50 sehr gut mit Oliver Kehr.
Ja, also ab und zu mal ein Unternehmer und nicht nur promovierte Juristen, die an irgendwelchen Verwaltungshochschulen waren, die sicherlich auch ihre Daseinsberechtigung haben. Aber ja, Tatsache, so ein Unternehmer, der ist ja ganz hart an der Realität. Und ich glaube, das fehlt manchmal dieser Berliner Politikkaste etwas.
Absolut.
Das stimmt. Und dann kam mit dem Juli doch sehr, sehr dramatische Wochen und sehr dramatische Ereignisse. Da kam das Hochwasser. Karl-Heinz, du sitzt ja noch näher dran. Ich bin in Rheinland-Pfalz, also ich bin auch nicht allzu weit entfernt von diesen Ereignissen gewesen. Wie hast du das erlebt?
Also wir waren nur teils tangiert, weil hier Hennef, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, wir waren mit Hennef tatsächlich einen Tag in den Schlagzeilen abends 20 Uhr, weil hier Autos weggeschwommen sind, direkt an unserem Kloster. Wir wohnen ja hier in so einem alten Kloster umgebaut. Und da waren die Straßen zu Flüssen geworden. Und die Hauptstraße bei uns vor der Tür, die war jetzt bis vor 10 Tagen, also quasi vom Juli bis jetzt, war die gesperrt, weil die komplett renoviert werden musste, weil die unterspült worden war. Also insofern, ja, haben wir gespürt. Und das war aber ein kleines Ereignis gegen das. Das war ja 4 Wochen vor dem Ereignis dann im Juli, wo es mehr als 160 Tote gab im Ahrtal, aber auch hier im Rheinischen Revier, hier Euskirchen und so weiter. Und das war schon ziemlich tragisch. Und was ich besonders fand, Roland, das erste Mal waren wir Opfer von so Flutkatastrophen. Zwar, das kennt man ja sonst nur.
Ja, ja.
Es brennt in Australien oder in Kalifornien, Regen in Bangladesch und oder Vietnam. Aber jetzt bei uns, ja, 5000 Menschen sind homeless geworden. Die Häuser sind nicht bewohnbar. Übrigens bis heute nicht bewohnbar.
Ja, klar,
viele werden auch nie mehr bewohnbar sein. Und jetzt, dass dann immer noch Leute sagen, ach nee, lass mal, wir brauchen keine Veränderungen, Klimawandel gibt es ja gar nicht. Also da muss ich sagen, da bin ich oft sprachlos.
Ja, wir hatten uns ja damals die Frage gestellt, einerseits ist das der Weckruf, ne, weil man es direkt vor der eigenen Tür hat. Mhm. Andererseits auch die Frage, vergessen die Menschen das wieder zu schnell? Also ich glaube es diesmal nicht. Also man ist ja, wenn man an der Autobahn A61 in Rheinland-Pfalz fährt Richtung Köln, da sieht man ja wirklich an der Seite zum Teil die Schuttberge, die dort quasi entstanden sind und da abgetragen wurden. Das ist ja unglaublich. Und die Kanzlerin, unsere Ex-Kanzlerin inzwischen, die hat ja damals gesagt, Klimaschutz ist teuer, wird sehr, sehr teuer werden, aber es wird noch teurer werden, wenn wir es nicht machen. Und das hat ja Basti jetzt gezeigt. Das sind ja zig Milliarden an Infrastruktur und anderen Schäden entstanden, zusätzlich natürlich zu den sehr tragischen Totenfällen. Aber das ist für uns ja letztlich eine einfache Rechnung. Also das geht ja so nicht weiter. Ne? Das ist ja schon mal klar. Und dann hatten wir auch, darüber hatten wir gesprochen, ja, über schnelle und unkomplizierte Hilfe. Wen hatten wir noch im Juli? Wer war so deine Lieblingsfolge im Juli?
Also im Juli hatten wir noch ein paar spannende Themen. Und jetzt, warte, jetzt ist meine Seite verschwunden. Im Juli hatten wir zum einen den Henning Wiechers, ein guter Bekannter, der quasi hier bei uns in der Nähe wohnt, ehemaliger Hallen-Nationalspieler, er war Torwart im Hallenhandball und betreibt heute ein Social-Media-Unternehmen. Und wir hatten die Frau Klesper, die Birgit Klesper, die war Senior Vice President bei der Deutschen Telekom und war dort für Nachhaltigkeit verantwortlich.
Ja.
Und das waren zwei Gespräche, die mich besonders angesprochen haben. Was war denn deine Lieblingsfolge im Juli?
Ja, ich denke auch die Folge mit Birgit Klesper von der Deutschen Telekom, wo wir über Digitalverantwortung und Klimaschutz gesprochen haben. Ne? Also auch da, dass Verantwortung, also dieses Corporate Social Responsibility, was sie für den Konzern Deutsche Telekom verantwortet und auch so mal die Historie, dass sie das schon lange machen und dass es natürlich da unterschiedlichste Themen geht. Und wir hatten auch hier das Thema digitale Verantwortung in der Perspektive besprochen, auch Hate Speech im Netz, wie können wir da, weil die Telekom dort wirklich sehr interessante und gute Initiativen gegen Hassreden im Netz auch unterstützt und macht. Und insofern war das für mich eine wirklich erkenntnisreiche Folge, fand ich sehr gut.
Ja, und dann ging es wieder, Entschuldigung.
Ja, ich hatte noch was zum Juli.
Ja.
Wir hatten ja vorhin kurz schon, im Frühjahr stand ja der Frachter quer im Suezkanal, also dieser das Containerschiff. Und da ging es dann auch langsam los. In der Corona-Krise haben natürlich viele, die Konjunktur ging runter, man hat dann irgendwie ein bisschen weniger eingekauft, dann auf einmal gingen die Auftragseingänge wieder hoch, und zwar also auf absoluten Rekordstand im Juli 2021. Was dazu führte, dass natürlich die Unternehmen das Material dann nicht schnell genug beibekommen haben. Und was passiert dann? Es gibt Produktionsstau. Und man, wenn Waren knapp werden und Produkte und Endprodukte knapp werden, steigen natürlich die Preise. Und ich habe das selbst auch erlebt hier auf der Handwerkerebene und mir was hier hinbauen lassen. Das dauert und es kostet. So. Also früher hat man ja immer gesagt, ja, schnell, gut und günstig, die drei Sachen gehen nicht, aber inzwischen geht nicht mal teuer und gut und schnell geht auch nicht mehr. Also ja, man braucht Geduld. Aber ich habe auch manchmal den Eindruck, dass gerade also die Pandemie dazu quasi missbraucht wird auch, um zu begründen, um Preiserhöhungen, irrsinnige Preiserhöhungen auch durchzusetzen. Hast du das auch schon gesehen oder wie siehst du das?
Ja, also ich denke, da ist schon einiges dran. Angebot und Nachfrage regeln den Markt, ne? Also wenn weniger Angebot ist, also ja, ich habe gestern einen Artikel gelesen, dass die Gebrauchtwagenpreise, gibt es kaum noch Gebrauchtwagen und die Preise sind um 15-20% im Schnitt gestiegen. Es gibt Gebrauchtwagen, die werden über Neuwagen gehandelt, weil sie eben verfügbar sind. Ja. Das ist so eine Auswirkung, ne?
Ja.
Und also der Markt macht sich dann die Preise selber. Das ist einfach so.
Das ist wirklich irrsinnig. Ich hatte ja mal vor vielen, vielen Jahren ein paar Semester Volkswirtschaftslehre studiert und habe mir damals schon gedacht, was ihr euch da in Theorien ausdenkt, das ist ja alles schön und gut, aber ist die Realität nicht irgendwie anders? Und jetzt sehen wir, dass die Realität noch viel verrückter ist. Ja. Negativzinsen, gebrauchte Autos sind teurer als neue Autos. Ja. Also es gibt nichts, was es nicht gibt. Wirklich sehr, sehr interessant und auch mal gespannt, wie das so weitergeht. Aber ich habe auch den Eindruck, dass Autos, die noch knattern und die richtig Krach machen und vibrieren, wenn man mit ihnen fährt, in der Zukunft auch nicht weniger wert sein werden. Weil das Fahrerlebnis ja vielleicht auch ein anderes ist als mit dem Elektro. Aber das ist ein anderes Thema.
Naja.
Dann kommen wir ja in den Hochsommer. Ich erinnere mich, im Juli hast du ja auch schon die Aufnahmen schon gemacht vom Urlaub aus. Da waren wir auch schon unterwegs, oder ich zumindest zum Teil. Kommen wir in den Hochsommer, in den August. Was gab's denn?
Naja, und August war für mich, gab's ein wirklich schreckliches Erlebnis. Das war das Chaos in Kabul. Die Taliban sind erstarkt und du hast diesen Rückzug, innerhalb von 2-3 Tagen war alles gefallen. Taliban haben komplett übernommen, haben darum gewütet und wir haben extrem viele Menschen in Kabul am Flughafen zurückgelassen, mehrere Zehntausende, aber vermutlich sogar 100.000. Und einer, der sich da sehr stark engagiert hat, den hatten wir letztens auch in einem Talk, der Tobias Merkle, der Unternehmer, Sozialunternehmer, der ja da so eine Brücke mit aufgebaut hat, die wir auch unterstützt haben, um diese Helfer rauszukriegen. Und in dem Monat gab's das erste Triell, ne, neues Wort, haben wir mal wieder was Neues erfunden. Laschet, Baerbock und Scholz waren dann gemeinsam im Fernsehen, die haben sich zum ersten Mal ein bisschen ausgetauscht. Es war ein sanftes Austauschen, wurde auch ein bisschen als soft definiert, ne. Der Jute Gerd Müller ist in dem Monat gestorben und der Messi hat Barcelona, Barca verlassen. Also das waren die Top-Headlines in dem Monat, ne?
Ja, ja. Es gab auch noch was Positives.
Ja.
Also, ich weiß ja nicht, ob wenn Messi Barcelona verlässt, ob das positiv oder negativ ist. Bin ich nicht so der Experte drin. Aber es gab noch etwas Positives, das auch so zum Thema mit einem leichten Seitenhieb in Richtung brauchen wir denn unbedingt ein Tempolimit. Die Zahl der Verkehrstoten ist auf neuem Tiefststand. Also das ist tatsächlich so, dass wir, das ist natürlich immer noch zu viele, in den ersten 6 Monaten sind 1100 Menschen bei Straßenverkehrsunfällen ums Leben gekommen. Also wenn man mal hochrechnet, leicht über 2000 dann vielleicht dieses Jahr. Aber das ist natürlich eine sehr, sehr gute Neuigkeit. Woran liegt das? Klar, die Leute fahren momentan weniger durch die Gegend, weil sie zu Hause arbeiten, denke ich mal. Die Fahrzeuge sind sicherer geworden und ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn ich mit dem Auto fahre, sind ja sowieso schon 80% aller Straßen mit Tempolimits quasi zugepflastert. Ja. Das ist alles auch okay, das ist auch alles richtig so, wie es ist. Das ist aber eine gute Neuigkeit, das ist, muss man ja auch so sehen. Ne?
Und die noch nicht mit Tempolimit zugepflastert sind, die haben dann ein natürliches Tempolimit, nämlich den Stau.
Die anderen Autos,
da hast du das dann auch wieder. Naja, aber wir hatten dann auch ein paar sehr schöne Talks, Podcasts im August. ich erinnere mich da sehr gerne an die Folge 57, das Homeoffice-Dilemma, Vertrauen und Führung in der Pandemie. Das war mit einer jungen Studentin, die ihre Master-Thesis mit uns besprochen hat, die Hannah Lay. Ja, und da muss ich sagen, fand ich toll. Und in der Folge 58 hatten wir den Dr. Klaus Rademacher.
Oh ja.
Der hatte ein super spannendes Thema, diese ganzheitliche Betrachtung von Verkehr und CO2, ne? Also sprich, wo man alles mal berechnet und wo er die These aufgestellt hat. Oh, was heißt, er hat das wissenschaftlich belegt, dass die Bahn nicht unbedingt günstiger ist, CO2-technisch wie ein Flug beispielsweise. Also ein Kurzstreckenflug von Köln nach München kann besser sein als eine Bahnfahrt. Und er hat das auch begründet, wissenschaftlich. Und dass das Auto eigentlich auch gar nicht so schlecht ist, wenn es mit mehr Menschen besetzt wäre. Also wenn nicht immer einer fahren würde, sondern 2,13, wäre das auch gar nicht so schlecht in der Bilanz. Idealerweise, wenn es dann noch CO2-neutral fahren würde. Ne? Also das waren zwei Folgen, die ich ganz toll fand.
Mega interessant. Also die Folge 58, Smart Mobility, endlich richtig rechnen mit dem Dr. Rademacher, war neben der Folge mit dem Herrn Maus, die, in der ich am meisten dazugelernt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Also vom ganzen Bewusstsein, weil er natürlich sagt, ja, wenn der ICE fährt, dann muss ja die Trasse gebaut werden, da müssen Brücken gebaut werden. Da sind wir wieder beim Thema Beton, ne, und CO2 im Bau. Und wenn man das wirklich ganzheitlich rechnet, the total cost of ownership, in dem Fall nicht, of mobility, dann sieht das auch wieder anders aus. Ne? Und das ist immer so eine Sache, Leute, die da richtig gut rechnen können, das finde ich immer gut, da hat man es viel mit Fakten zu tun. Also wer sich für das Thema Mobilität, smarte Mobilität und Zahlen und CO2 interessiert, gerne mal sich die hier anhören, da kann man noch mal was dazu lernen, muss ich sagen.
Also, da gibt es einen wunderschönen Spruch zu von dem Herrn Bezos. Das Großartige an faktenbasierten Entscheidungen ist, dass sie die Hierarchie außer Kraft setzen.
Genau.
Ja? Fand ich einen schönen Spruch zu dem Thema, ne? Weil wenn man sich die Fakten mal wirklich anguckt und nicht nur über Ideologien argumentiert, dann sieht die Welt oft anders aus.
Richtig, richtig.
Ja, und damit sind wir dann auch schon im September.
Ja,
die SPD gewinnt die Wahl. Ja, seitdem gibt es dann Koalitionsverhandlungen. Wir haben eine Lkw-Krise in Großbritannien und zwar mit leeren Regalen als Folge, auch leeren Tankstellen übrigens. Und seit September gärt es etwas in England, ob der Brexit denn so der richtige Weg und die richtige Entscheidung gewesen sei.
Als hätte man das nicht vorher gewusst.
Also es ist unfassbar, aber du siehst die Dummheit der Masse ist doch oft kaum zu übertreffen, ja.
Das ist, also ich habe ja lange in London gearbeitet und das ist so wie in Deutschland auch, wir eine sehr multikulturelle Gesellschaft sind, ist das dann dort natürlich nochmal präsenter und ganze Geschäftszweige, ob das jetzt Lkw-Fahrer sind, ob das in der Gastronomie ist, im Hotelwesen ist, waren in dem Fall sehr, sehr stark besetzt von Menschen aus Osteuropa, muss man mal sagen, die dort ab zum Teil jahrzehntelang schon gearbeitet haben, aber die dann nicht geduldet, also nicht bleiben konnten. Und dann haben die nach Hause geschickt und haben sie dann versucht, mit ein bisschen Handgeld wieder zurückzuholen, wo die Leute sagen, Moment mal, was soll ich, da fahre ich doch lieber innerhalb von Europa. Also das war ein typisches, und das ist mir viel zu wenig irgendwie so auch erkannt und beschrieben worden, eigentlich ein riesengutes Beispiel oder eine Riesenwerbung für Europa. Ja, also weil man, wenn man das sieht, dann ist ja klar, dass es alleine nicht weitergeht. Ja, und muss man einfach. Ich habe es nie geglaubt, dass der Brexit kommt. und inzwischen muss ich sagen, muss man mit allem rechnen. Vielleicht, also ich glaube, dass Europa die Briten jederzeit wieder willkommen heißen wird. Und insofern.
Aber was man sieht, ist das, wo wir ja auch in drei Sessions drüber gesprochen haben. Mit Mirko Lange haben wir über die sozialen Medien, die Auswirkungen. Wir haben über das Thema der Datensouveränität in mehreren Folgen gesprochen. Mit Dr. Bauer vom Dumont haben wir auch drüber gesprochen nochmal, was es eigentlich heißt, wenn es neue Medien gibt und die quasi vollkommen unkontrolliert immer mehr vom Gleichen bringen. Also diese Filterblase, diese Echokammern, die da entstehen, die die Leute bestärken in ihrer Meinung, weil sie immer mehr von ihrer Meinung bekommen und die anderen Meinungen nicht mehr hören, leider. Ne? Ja, Thema Perspektivwechsel ist ja unser Thema eigentlich.
Genau, genau. Und was wir noch, auch eine interessante Mitteilung im September war, dass natürlich ist eigentlich auch klar, dass die Pandemie zu sinkenden Absolventenzahlen an Hochschulen führen. Wir haben ja sowieso schon Fachkräftemangel und wer heutzutage schon mal Personal gesucht hat, qualifiziertes Personal, der weiß, das ist eigentlich ein Trauerspiel, was man da angeboten bekommt. Also ich habe da selbst auch Dinge erlebt, wo Menschen Fertigkeiten vorgetäuscht haben, die sie dann eigentlich nicht drauf hatten. Und wenn man dann noch weniger quasi Nachschub bekommt von den Hochschulen, also momentan sind es ungefähr 6% weniger Absolventen, dann sind wir wieder bei dem Thema hier Migration beziehungsweise Einwanderungsgesetz.
Ja, genau,
denn das fällt ja alles sonst zusammen. Ne? Dann haben wir nicht nur nicht genug Material, sondern haben auch nicht genug Köpfe. Und ich glaube, das ist das, was wir am meisten brauchen, sind gut ausgebildete Köpfe, um letztlich den Wohlstand zu erhalten und auch vielleicht nicht grenzenlos, aber doch mit Nachhaltigkeit zu erhalten und dass es uns weiterhin so gut geht. Ne?
Ja. Und damit sind wir dann auch schon im Oktober, ne?
Genau, ja.
Die Ampel sondiert, ne? Also die sind sich jetzt ernsthaft am Unterhalten. Übrigens, ich fand die Art und Weise, wie die sondiert haben, sehr gut, auch wenn das häufiger kritisiert worden ist, es wäre nicht transparent und so weiter. Weil meine Meinung ist, immer wenn wir Deutschen neigen zu klein-klein, ne? Dann kommt wieder was raus, dann wird das kommentiert, dann wird es kaputt gemacht, bevor es überhaupt mal zu Ende gedacht werden konnte. Ja, und ich fand die Art und Weise, wie die sondiert haben, fantastisch. Sehr straight und nach wenigen Wochen mit einem guten Ergebnis aus meiner Sicht. Also ich bin Freund dieser Situation und ich finde, die machen einen guten Job. Ne? Was ich weniger gut fand, dass die epidemische Notlage enden sollte. Wir leben heute noch mit den Auswirkungen. Also da hat sich unser Minister Spahn nicht unbedingt einen schönen Gefallen getan, so zum Ende seiner Amtszeit. Herr Kurz musste zurücktreten, der österreichische Bundeskanzler, was ich ehrlich gesagt gut fand. Ne? Man hört jetzt nichts mehr davon, aber ich glaube, der hat da wirklich Mist gemacht. Und und dann eine Riesen-Headline war, dass Alec Baldwin seine Kamerafrau erschossen hat.
Ja, sehr seltsame Geschichte.
Tragisch, sowas von tragisch, warum die da mit scharfen Waffen überhaupt rumfummeln. Naja, okay, so ist es scheinbar. Aber dann müsste es auch besser geschützt sein. Und unser Nationalspieler Kimmich, der sagte auch, nee, Impfen ist schlecht. Das Dumme ist ja für ihn, das wissen wir ein paar Wochen später, hat er selber Corona bekommen und ist inzwischen ein Impfbefürworter. Also scheinbar ist das wie mit dem Kind und der heißen Herdplatte, die müssen dann doch drauf fassen.
Ich fand das super mit Kimmich. Ich fand das super, von vorne bis hinten, weil der Karl natürlich im Fokus, der arme Junge, dann Einkommenseinbußen, dann konnte er nicht spielen, dann konnte er natürlich auch nicht voll trainieren, klar. Dann kriegt er das, Gott sei Dank, ohne schwerwiegende Folgen. Mhm. Und also die Story ist tatsächlich genauso, wie man sie sich wünscht. Und zum Schluss sagt der Mensch, Leute, man könnte das schon als Kampagne hätte man es nicht besser ausdenken können. Nein, natürlich Gesundheit an Richtung Kimmich, alles Gute. Und ist aber medial gesehen, war das eigentlich eine ganz gute Sache, finde ich. Nachhinein, ne?
Natürlich. Wie du sagst, Mund eigentlich hätte man sich als Kampagne nicht besser ausdenken können. Ne?
Dann gab es auch noch eine Meldung im Oktober, die auch in mehrerer Hinsicht interessant ist. Wir haben ja viel davon gehört, dass den Menschen die Decke auf den Kopf fällt, vor allem in den Großstädten, dass viele am Anfang der Pandemie auch freiwillig mal für ein paar Wochen aufs Land gezogen sind oder zu ihren Eltern oder auf irgendwelche alten Bauernhöfe. Was zur Folge hat, dass tatsächlich die deutschen Großstädte nicht mehr wachsen. Also die, also es gab ja immer diese Stadtflucht, die Landflucht heißt das, glaube ich. Also in die Städte rein. Wir kennen natürlich auch die Immobilienpreise in den Großstädten, die ja abartig sind. Kaufen kann man heutzutage eigentlich nur noch, wenn man gleich ein Erbe mitbringt, ja. Also so selbst mit zwei guten Einkommen und irgendwie ein oder zwei kleinen Kindern ist es ja fast mehr nicht möglich, aus Null letztlich ein Haus zu kaufen oder zu bauen heutzutage. Na, das suchen die Menschen sich natürlich dann etwas auf dem Land. Wir beide haben es ja eigentlich auch so gemacht, wenn man so möchte. Du bist von Köln, Hennef, ich bin raus nach Worms. Und ich glaube, also so weit ländlich ist es ja jetzt auch nicht, was wir da gewählt haben, geht uns aber natürlich auch sehr gut. Aber vielleicht ist das ein neuer Trend, dass quasi die nicht mehr die Städte rufen, sondern eher das Land wieder ruft und oder zurückruft. Ja. Gucken wir mal, wie sich das so entwickelt.
Und im Oktober hatten wir einen tollen Gast, die Stefanie Kemp, die war bei uns im Podcast. Das ist die Chefin von Oracle. Orakel, viele wissen das nicht, ist eines der drei großen Softwarehäuser in der Welt, machen mit 150.000 Mitarbeitern, ich weiß gar nicht, wie viel Milliarden Umsatz. Und Steffi ist die Chefin hier bei Oracle Deutschland, eine Frau, die wirklich quasi eine Top-Karriere gemacht hat in einem männerdominierten Umfeld.
Ja,
und
ja.
Übrigens muss man überhaupt sagen, wir hatten halt viele tolle Gäste. Und was mir vorhin aufgefallen ist, wir hatten dieses Jahr auch viele junge Damen, ne? Also neben der Steffi, die Carina Radatz von Obstkäppchen, die Johanna Reich als Künstlerin, die Christiane Stein, die Jessica Fritz vom VDI, die Nicole Dunker. Fand ich toll, dass immer mehr Frauen Lust auf diese Sessions haben und auch Ja sagen, weil du weißt selber, wir haben oft danach gesucht und übrigens auch an euch, die Zuhörer, wer mal jemanden kennt, der auch bei uns im Podcast auftreten sollte, weil er spannende Themen hat oder sich engagiert für sowas wie hier die Carina, die macht ja dieses Obstkäppchen, so ein Ding gegen Altersarmut. Bitte meldet euch und sagt uns das. Wir würden die dann gerne zu uns einladen.
Richtig. Also man kann uns, glaube ich, keinen Vorwurf machen, dass wir zu männerlastig sind. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob wir schon 50-50 haben. Das hat sich aber auch wirklich so ergeben. Und brauchen wir eigentlich gar nicht weiter groß drüber reden. Aber war sehr sympathisch. Und jetzt nochmal, um auf die Stefanie Kemp zurückzukommen, auch tatsächlich, also es gibt sowieso wenig Frauen in der IT, auch mit einem IT-Background, die so sympathisch und immer noch Frau geblieben sind und sich so wirklich gut durchgekämpft haben und wirklich eine super Karriere da gemacht haben. Also auch da lernt man sehr viel dazu. Nicht nur zur Firma Oracle, also kleine Werbeblöcke sind erlaubt, aber auch dort, die beschäftigen sich natürlich auch sehr stark mit Nachhaltigkeit. Wir sagen ja immer, wir brauchen letztlich smarte Lösungen, um mit Technologie dazu beizutragen, den Planeten vor dem Verglühen zu bewahren. Insofern auch hier ein Hörtipp.
Das ist ja der Grundgedanke hinter Erde 5.0. Mit technologischem Fortschritt und Technologie der Digitalisierung, Ressourcen schonen, dies als Hebel zu mehr Nachhaltigkeit und auch als Hebel zu mehr Gleichheit zu benutzen. Und ich glaube, das wird inzwischen mehr und mehr verstanden, was das für ein Potenzial ist.
Wir beide haben starke Frauen an unserer Seite, sehr selbstständige, unabhängige Frauen an unserer Seite. Wir kennen das ja, wir brauchen das ja.
Wem sagst du das? Also auch von dieser Stelle einen wunderlieben Gruß an die Sasa und die Priska, die Frauen, die hinter uns stehen und die uns immer unterstützen. Absolut. Und die mir auch persönlich, wenn ich mich vorbereite hier auf unseren Podcast jede Woche, die mir dann immer wichtigen Input gibt aus ihrer Sicht. Ja, also dafür auch nochmal vielen Dank an die Priska. Und ich wette, mit der Sasa hast du da auch spannende Themen.
Das ist richtig so, das ist genauso.
November. Das Erschreckende, erstmals mehr als 100.000 Corona-Tote in Deutschland. Die vierte Welle rollt. Es gibt einen Grenzstreit in Belarus. Das ist übel, ich will über den Mann gar nicht sprechen. Ich will auch seinen Namen nicht aussprechen. Es ist entsetzlich, was der da tut. Die fahren in Bussen die Migranten an die Grenze, um Druck auf Polen zu machen. Also ist einfach unsäglich und Europa weiß gar nicht so richtig, was sie machen sollen.
Ja, ja.
Man ist nicht happy mit den Polen, aber mit dem Jungs aus Belarus schon mal gar nicht. Ne? Ja. Also das waren so meine Highlights. Aber du hast da auch noch was, glaube ich, zum Thema.
Ja, das Tragische ist halt hier, dass da Menschen instrumentalisiert werden, um Stimmung zu machen gegen die EU, ja, und den Keil zwischen Polen und die EU weiter reinzutreiben. Mhm. Katastrophe. Und ich hoffe, wir lassen uns da nicht in irgendeine Situation reinreiten, und die kein Mensch will. Ne? Naja.
Ja.
Na, ansonsten, wir hatten es ja schon auch gesagt, die Lieferkettenproblematiken, steigende Preise. Mhm. Und wir kennen das auch sicherlich, wenn wir, egal ob wir im Supermarkt, im Baumarkt oder an der Tankstelle stehen, Inflationsrate übersteigt 5% Marke. Mir kommt das irgendwie gefühlt noch, also viel höher vor, wenn ich mir so mal vergleiche, was wir so einen durchschnittlichen Einkaufsbon haben, wenn wir einkaufen gehen. Das wird noch eine heiße Nummer, ja. Also Lieferengpässe, Preisanstiege an aller Orten. Und wie siehst du das? Merkst du das auch? Oder
ja, ist klar.
Das für dich so eine Sache, wo du sagst,
naja. Du merkst es ja überall. Du merkst es vor allen Dingen dummerweise im Moment bei den Energiepreisen, und das ganz besonders bedrückende ist, wir werden es ja nächstes Jahr noch mehr merken, nämlich bei der Jahresendabrechnung von diesem, beziehungsweise dann vom nächsten ins übernächste Jahr.
Ja,
weil da steigen ja die Preise so dramatisch. Also jeder sollte vielleicht auch mal drüber nachdenken, ob er nicht einen höheren Abschlag zahlt als das, was man in den letzten Jahren gezahlt hat, damit das böse Ende nicht am Jahresende
kommt. Ja, ja, ne?
Also nur mal so als heißer Tipp. Ne?
Ja.
Naja, wir hatten ja dann auch ein paar spannende Gäste wieder im November zu diesen Themen. Und da war für mich besonders zu erwähnen die Karina Radatz, da haben wir gerade schon drüber gesprochen, dieses Thema Altersarmut und was kann man tun. Eine tolle Initiative, und ich kann auch nur dazu auffordern, obstkäppchen.de kann man unterstützen, indem man ein bisschen Geld stiftet, monatlich 5 Euro oder so, und dann kriegen alte Menschen eine Obstkiste nach Hause, Obst- und Gemüsekisten, also die sich das sonst nicht leisten können. Und Obstkäppchen, also mein Sohn ist da selber engagiert, der geht dann mit in die Haushalte, liefert die Tüte und man redet da 2-3 Stunden mit den alten Menschen. Mhm. Und es gibt wirklich Menschen, die sagen, das ist der einzige Besuch, den ich im Monat bekomme. Also insofern so nicht nur Vitamine für die alten Leute und gesundes Essen, sondern eben auch noch das Gespräch. Ne? Das fand ich besonders toll für mich im November.
Wir hatten es ja gerade, das Thema Armutsrisiken in Deutschland, und das betrifft natürlich ältere Menschen noch viel stärker. Und das muss man sich halt auch mal vorstellen, dass natürlich Menschen, die jetzt vielleicht nicht so mega bezahlte Jobs hatten oder einfach weil sie Mutter waren oder Hilfsjobs oder Minijobs gemacht haben, natürlich eine Mini-Notrente nur bekommen. Und natürlich auch nachvollziehbarerweise sich nicht outen wollen oder sich schämen und sich natürlich dann nicht an die Tafel stellen, um sich Lebensmittel abzuholen.
Ja,
und das kann man verstehen, das hat auch was mit Würde des Menschen zu tun. Und das fand ich hier so interessant bei der Karina Radatz, dass eine junge Frau, die wahrscheinlich 1000 andere Karrierewege gehen könnte, sich dafür entschieden hat, das aufzubauen. Also großen Respekt dafür. Also man muss nicht immer in den Dschungel fliegen, um die Welt zu retten, sondern man kann auch wirklich vor seiner eigenen Haustür das machen. Und das hat so ein bisschen was wie, man sagt ja, man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind aufzuziehen. Das merken wir in unserer Wohnsituation jetzt auch gerade, wo auch viele ältere Menschen leben, die wirklich aufleben, wenn sie mal von den Kindern der Straße einen Besuch bekommen haben. Da werden die natürlich auch mit Schokolade gelockt, jetzt im positiven Sinne, irgendwie mit einem Gespräch mit einer anderen Oma als die Oma, die sie selbst haben. Aber das tut den 80-jährigen und älteren Damen meistens natürlich auch sehr, sehr gut. Absolut. Insofern das mal da reinhören, um mal eine andere Perspektive, jenseits der Wirtschaft und der vielen anderen Business-Themen, die wir hatten, mal aufzunehmen, in der Tat. Ja, und dann kam schon der Dezember.
Ja, aber da noch ein Gespräch möchte ich mich besonders für bedanken. Das war von Herbert Wilms, dem Geschäftsführer von der Remondis.
Ah, ja, stimmt, ja.
Weil der hat mit uns drüber gesprochen, Designed for Recycling. Also, dass wir das nicht als Müll bezeichnen sollten, sondern als Wertstoffe. Der selber sagt, wir können eigentlich nur runterkommen, wenn wir auch weniger konsumieren. Und unser Konsumverhalten sollten wir tatsächlich alle gerne dieses Jahr nochmal so rückwirkend in Frage stellen. Ich glaube, es wurde tatsächlich schon ein bisschen weniger konsumiert. Man hat das auch im Weihnachtsgeschäft gemerkt.
Ja, ja.
Aber vielleicht, also ich bringe ja immer das Beispiel, ich bin ja seit Jahren dabei, lass meine Hosen reparieren, bis sie nicht mehr repariert werden können, die Jeans, aber auch andere. Meine Frau findet das nicht immer lustig. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich war beeindruckt, dass eines der größten Entsorgungsunternehmen der Welt, und das ist Remondis, in ganz Europa sind die vertreten, teilweise in Nordamerika, wie die das machen, was die da aufbauen und wie die dafür sorgen, dass aus Abfall Rohstoffe Wertstoffe wieder werden. Also das fand ich, die Folge 63 hat mich wirklich tief beeindruckt.
Das ist richtig. Ja, da habe ich auch viel dazu gelernt, dass man sieht ja diese Container und die LKWs und denkt sich, naja, die bringen halt den Müll weg. Aber weit gefehlt. Also da sind große Strategien dahinter, große Ideen dahinter, bis hin zu Einflussnahme oder Entwicklung von Prozessen, die bei Produktherstellung und schon bei der Produktplanung dafür sorgen, dass Produkte wieder demontiert und weitestgehend recycelt werden können. Und dass das ein wesentlicher Teil unserer zukünftigen Rohstoffströme auch sein wird weiterhin. Genau. Und das ist tatsächlich, da kann man auch was lernen über Produktionsprozesse und Planungsprozesse im Recycling.
Ich fand bemerkenswert, Roland, was er gesagt hat. Um 1 Gramm Gold aus einer Mine irgendwo in der Welt rauszukriegen, musst du 1 Tonne Erde bewegen, ne? Und tiefe Löcher in die Erde buddeln. Wenn du 1 Tonne Handys recycelst, hast du aber wahrscheinlich an die 400 Gramm Gold. Ja, also das ist verrückt. Ne? Ja, das heißt, unsere Rohstoffe sitzen in unseren alten Handys. Übrigens auch da, bringt eure alten Handys weg zum Recyceln. Ja, das sind wertvolle Rohstoffe, die liegen sonst in unseren Schubladen rum. Jeder hat im Schnitt 5 bis 7 Stück da rumliegen.
Ei.
Ja, ne? Also da sind viele Materialien, die wir dringend brauchen könnten. Naja, aber damit sind wir, glaube ich, auch schon im Dezember.
Ja.
Im Dezember, Frau Merkel nimmt Abschied, Herr Scholz wird vereidigt. Die Inflation ist dummerweise auf dem Höchststand und wir haben es mit russischen Truppenaufmärschen an der Grenze zur Ukraine zu tun. Deshalb ja auch gestern dieses Gespräch zwischen Putin und Joe Biden, die sich ausgetauscht haben, wie man diesen Konflikt vielleicht beheben kann. Ich muss offen sagen, ich bin da so ein bisschen auf Putins Seite, weil ich finde, diese Bedrohung, dass die NATO immer weiter sich Richtung Osten ausweitet, die ist eigentlich auch nicht nachvollziehbar. Wahrscheinlich sind das eher wirtschaftliche Interessen der Militärindustrie, ne, der Rüstungsindustrie, die nämlich gerne weitere Raketen verkaufen in Länder, damit man da auch noch ein bisschen was zum Spielen hat. Und da muss ich sagen, kann ich verstehen, dass Herr Putin das als Bedrohung empfindet. Und da muss ich ganz offen sagen, bei Demokratie hin oder her und Herr Putin, der macht sicher viele Dinge nicht so richtig. Aber in dem Falle würde ich durchaus sagen, denkt mal drüber nach, ob in dem Falle nicht sogar Herr Putin mal recht haben könnte.
Ich glaube, der Todenhöfer, der denkt in die gleiche Richtung und da ist sicherlich auch was dran.
Ja.
Trotzdem, man muss es natürlich wirklich beachten. Also nach dem, was alles die letzten Jahre passiert ist, kann ich mir auch vorstellen, dass es irgendwie da hinten nochmal scheppert. Und das wollen wir natürlich auch alle nicht, ne? Vor allem mit NATO, sagen wir mal, mit NATO-Einflüssen oder NATO-Truppen in irgendeiner Form.
Ja, und dann hatten wir wirklich, also das war ein Feuerwerk im Dezember. Wir hatten 4 tolle Gäste. Fangen wir hinten an. Wir hatten Professor Christa Liedtke vom Wuppertal Klimainstitut zum Thema, kann der Überwachungskapitalismus gebändigt werden? Ne? Und wir hatten den Dr. Bauer, den CEO von Dumont, der gesagt hat, Deutschland ist nicht mehr State of the Art. Das waren wirklich zwei Folgen, die Folge 65 mit Christa und 67 mit dem Dr. Bauer, die fand ich wirklich sehr beeindruckend. Aber was war für dich besonders Highlight?
Ja, vielleicht müssen wir noch kurz erklären, also das Thema Überwachungskapitalismus hatten wir hier unter der Perspektive besprochen, Online-Verhalten, ne? Also ob jetzt über Facebook, Instagram oder über Google, also diese dass wir letztlich kurz davor sind oder vielleicht das schon überschritten haben, unsere Datensouveränität verloren zu haben. Und da haben wir darüber diskutiert, ob das ob wir das über andere Plattformen machen müssen, ob wir unser Verhalten ändern müssen oder ob wir die großen Konzerne regulieren können. Das war so der Grundtenor. Das haben wir auch schon oft gehabt in dem Gespräch. Und was mich in dem Gespräch mit dem Christoph Bauer von Dumont erstaunt hat, war einerseits, also Dumont gibt es seit 400 Jahren, die haben quasi als Disruptor angefangen, nämlich mit Buchdruck und Bibeldruck und solchen Dingen und ist jetzt aber wirklich visionär und von der Strategie her voll auf Digitalisierung, was man von außen vielleicht gar nicht so wahrnimmt, weil man sagt, naja, die machen Bücher, die machen Zeitungen und solche Dinge, aber die machen natürlich viel, 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 viel mehr unter der Haube, mega interessant, da das mal zu erfahren und dass die auch schon wirklich vor 10 Jahren und mehr schon ganz klar die Digitalisierungsrichtung eingeschlagen haben und festgestellt haben, nein, unsere zukünftigen profitablen Revenue Streams, die kommen aus ganz anderen Richtungen. Also das war schon sehr, sehr interessant. Ja, und dann natürlich auch der Tobias Merkle als Sozialunternehmer, der über seine Projekte Sinngeber und Hoffnungsträger und die Seehaus, wie hieß es, Seehaus?
Seehaus, genau.
Also auch ganz andere Perspektive zu diesen vielen wirtschaftlichen und technologischen Perspektiven, die wir immer haben. Also auch da mal reinhören, da geht es um ganz andere Motivationen, als die wir normalerweise abdecken.
Absolut, absolut. Das war uns die Folge 68. Und damit sind wir quasi auch schon durch. Also alles in allem, wenn ich mal so das Jahr Revue kapitulieren lasse. Wir hatten Überschriften wie Schweine im Weltraum, ohne Helden läuft da nichts, Gott ist ein Kreativer, der Frank Dobheide hat das gesagt. Ich fand, die beste Überschrift bisher von allen war die sogenannte Schokoporno-Kekse-Version. Genau. Oder es ist ein Einhorn. Designed for Recycling, haben wir schon drüber gesprochen, über Sinngeber und Hoffnungsträger oder Philippe Deprieux mit die Weltmutmacher, also dass wir wieder mutig sein müssen. Und damit würde ich es auch schon fast belassen, weil ich finde, es gibt schöne Nachrichten. Wir haben heute den 31. Dezember. Die Epidemiologen sind optimistisch für 22. Die sagen nämlich, Omikron könnte Vorankündigung für das Ende der Pandemie sein. Also die glauben, dass diese Corona-Mutante Omikron quasi zwar die Neuinfektionen in die Höhe schießen lässt, aber es gibt deutlich mildere Verläufe als im Vergleich zu Delta. Und das führt dazu, dass man sogar sagt, vielleicht könnte das Ende der Pandemie anzeigen. Vielleicht wird sowas wie eine Grippe draus. Und das finde ich eigentlich eine tolle Geschichte. Ich
bewundere deinen Optimismus.
Ja, und dann habe ich ja gesagt, ich möchte noch ein Ding loswerden. Und zwar habe ich eine Sendung gesehen in der WDR-Mediathek, kann sie sich jeder angucken, die heißt Aufbruch ins Ungewisse. Das ist ein Drama. Und die Idee ist, Europa versinkt im Chaos, Rechtsradikale erstarken und bedrohen Menschen, also mit Gefängnis, so ein bisschen wie damals mit den Juden. Ja, und jetzt muss ein Journalist fliehen, der sagt, hör mal, Frau, ich muss weg. Und die Frau sagt aber, dann komme ich mit den Kindern mit, ich bin Lehrerin, ich werde auch hier verfolgt und bedroht, wir wollen nicht alleine hier bleiben. Und die werden zu Flüchtlingen, fahren übers Mittelmeer mit einem Schlauchboot nach Afrika. Und was dann passiert, kannst du dir nur vorstellen, ja? Der Junge ertrinkt bei der Überfahrt, Also ich kann nur sagen, spannend gemacht. Ja, und wer nicht weiß, wie sich Migranten fühlen, die zu uns kommen, die sollten sich unbedingt diese Sendung ansehen. Eine bemerkenswerte Sendung, Aufbruch ins Ungewisse in der WDR-Mediathek.
Ja.
Bitte schaut rein, empfehlt es weiter. Ich werde es auch noch verposten nachher und verlinken mit unserem in unserer also Session. Ich glaube, das war mein Filmtipp fürs neue Jahr.
Also es gab ja diesen, sag mal, dieses drastische Werk von Houellebecq, Unterwerfung, was ja auch sehr krass geendet hat. Es wurde noch nicht verfilmt. Aber das hier ist natürlich noch viel näher dran, an einen Perspektivwechsel zu haben. Und der ja auch, sei es aus historischer Perspektive, was du eben schon sagtest, im Dritten Reich oder im Vorfeld des Dritten Reiches. Ja, also dass man da durchaus das mal nochmal nachvollziehen kann mit sagen wir, aktuellen Themen. Na wunderbar, dann kommen wir noch zu Tops und Flops der Woche. Also ich habe einen Flop und ich habe auch einen Top. Wie sieht's bei dir aus?
Fang du an heute.
Also ich fange wie immer mit dem Flop an. Der Flop ist, ja, also wir jetzt die Pandemie ist natürlich noch nicht vorbei. Wirtschaftlich gesehen, ich hatte es ja auch schon mehrfach gesagt, haben wir ja, also vor allem das Geschäft meiner Frau hat ja, ich sag mal, zu 90% darunter gelitten. Jetzt haben wir dann den Rest, den verbleibenden Rest quasi noch so durchgeschleppt durch dieses Jahr und haben jetzt mal Kassensturz gemacht und also man merkt einfach, dass man kann nicht halbschwanger sein, ja. Und wenn man so eine Situation hat, die im Grunde genommen auch, wenn es geht wieder ums Gastgewerbe und Hospitality, dass das eigentlich komplett durch ist. Und das stellt uns so vor gewisse Herausforderungen und grundsätzliche strategische Fragen, ob man das Ding ganz zumacht oder umlackiert. Mal gucken. Also dieser Flop ist für mich, dass diese Nachwehen, die Corona immer noch auf ein eigentlich sehr gut gehendes Geschäftsmodell hat, obwohl man es downsized, obwohl man sagt, man muss sich vielleicht davon verabschieden. Na gut, Top der Woche für mich ist, oder des Jahres ist, vielleicht auch ein bisschen egoistisch, auch wenn die Einschläge näher kommen. Wir sind bisher innerhalb unserer Familie von Covid verschont geblieben. Wir hatten natürlich Positivmeldungen aus Kitas und Schulen. Natürlich arbeiten wir alle überwiegend zu Hause, aber dennoch, ich hatte zum ersten Mal jetzt auf meiner Corona-Warn-App mal so eine rote Meldung. Sie waren irgendwo, wo jemand dann im Nachgang positiv war. Das war wohl auf dem Weihnachtsmarkt hier. Ja, in Worms gibt es oder gab es noch einen Weihnachtsmarkt. Auch sehr weitläufig. Aber insgesamt gesehen sind wir gesundheitlich davon noch, ich klopfe auf Holz, verschont geblieben. Und will es auch ungern erleben. Aber gut, gucken wir mal. Hoffen wir, dass das nächste Jahr ein bisschen weniger wild wird, als dieses Jahr war.
Ja. Ja, für mich, ich fange auch mit dem Flop an. Also ich verstehe es wirklich nicht. Ich bin da auch erschüttert. Das sind diese sogenannten Spaziergänger. Bitte, Leute, tut euch diese Peinlichkeit nicht an. Das ist übel. Tops. Und das heißt nicht, dass man nicht demonstrieren darf, aber in dem Kontext kann ich es einfach nicht nachvollziehen.
Ja, vor allem der Kontext auch. Ne? Man muss sich ja mal überlegen, mit wem man dann da gemeinsam nebeneinander in die Straße geht.
Wer das dann noch mitnutzt, ne? Und wer dann da groß Randale draus macht. Ja. Ne? So, also deshalb, das ist so für mich der Flop. Top. Meine Eltern waren über Weihnachten beide im Krankenhaus, also das haben wir auch noch nicht erlebt. Zweimal Rettungswagen innerhalb von einer Stunde, das ist schon nicht übel. Aber sie sind wieder raus und die Nachrichten und der Optimismus von Herrn Drosten und Herr Streeck, dass es auf jeden Fall im Sommer, zum Sommer hin deutlich, deutlich besser werden wird oder vielleicht sogar die Pandemie quasi zu einer Grippe wird, das wäre ja eine tolle Nachricht. Ne?
Dann können wir ja irgendwie den, habe ich ja schon einen guten Folgentitel. Ach, Corona ist doch nur eine Grippe.
Ja, genau. Ne? Und jetzt zum neuen Jahr wünsche ich euch Mut. Und etwas zu beginnen erfordert Mut, etwas zu beenden noch mehr, sagte Anke Magauer-Krische, die ich hiermit gerne zitiere. Und ich finde Muße wichtig. Und dazu habe ich einen alten Spruch von Oscar Wilde gefunden. Und der Oscar Wilde hat gesagt, nichts tun ist das Schwierigste auf der Welt, was es gibt. Das Schwierigste, das am meisten Geist voraussetzt. Und ich würde mir wünschen, dass mehr Menschen sich Muße nehmen und einfach mal sitzen bleiben und denken, bevor sie handeln. Ich glaube, dann würde die Welt auch noch ein bisschen besser. Also insofern wünsche ich allen ein frohes neues Jahr, einen guten Rutsch ins neue Jahr, ein glückliches und gesundes 22, vielleicht mit wieder ein bisschen mehr Normalität. Und das wünsche ich natürlich auch dir, Roland, deinen Lieben, aber auch allen unseren
Zuhörern. Ebenfalls. Ja, bleibt alle gesund, findet vielleicht nochmal ein paar Minuten Muße. Es wird schwierig, aber wir versuchen es selbst auch. Und bleibt gesund, kümmert euch um die Impfungen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ja, also dein Wort in Gottes Ohr, Karl-Heinz, wie du jetzt schon deklarierst, im Sommer ist die Pandemie vorbei und dann gibt's nur noch Grippe, dann mache ich eine Flasche auf.
Ja, die machen wir dann zusammen auf, sage ich dir. Okay.
Alles Gute.
Okay.
Ein frohes neues Jahr an alle.
Frohes neues.
Ciao.
Tschüss.
Ja, verstehe.
Es ist gerade eine Not.
Ne? Was ist ein Notfall?
Piet ist wieder ausgebüxt.
Oh, dann müsst ihr ihn einfangen.
Nein, wir brauchen Hilfe.
Ich komme gleich hoch. Such dir ihn mal. Nimm eine Wurst mit und dann findet ihr ihn wieder.
Ja. Wir brauchen.
Das war ja klar.
Ja, klar.
Der Hund ist weg. Na gut.
Gut.
Kriegen wir alles wieder hin. Dann, wir waren jetzt im
Juli.
Im Juli, genau.
Was war denn? So, Stop, Cut hier, ne?